Ja, es ist jetzt schon 65 Jahre her, seit der Ajoreo-Missionar Cornelius Isaac auf dem ersten Missionseinsatz zu diesem Stamm tödlich verwundet wurde. Heute treffe ich mich mit Herrn Theodor Isaac aus Fernheim. Welche Verbindung haben Sie zu diesem Geschehen?
Lieber Zuhörer, Cornelius Isaac, das war mein Onkel. Ich habe von ganz klein auf mich sehr interessiert für das, was dort geschehen war damals, als dieses grauenhafte Ereignis und ganz sicher das größte missionarische Ereignis hier in unseren Gemeinden geschehen ist. Und ich wollte immer viel wissen. Ich wohnte auf der Nachbarschaft von meinem Opa, ältester Isaac, das war der Vater von Cornelius. Und so hatte ich die Gelegenheit, viel von Opa zu erfahren. Ich konnte ihn immer wieder fragen und immer wieder fragen, auch da, wo ich schon junger Prediger in der Gemeinde war und Lehrer, konnte ich noch gezielter fragen. Und ich habe Trauer und Leid bei meinem Opa gesehen, wenn er über dieses Ereignis sprach. Dann habe ich auch Bruder David Hein gefragt, der ja ein ganz enger Freund von meinem Onkel war und mit dabei auf dieser Reise war, dass er mir mehr Hintergründe erklärt und erzählt, und er hat es auch gemacht. Dann natürlich gibt es andere schriftliche Informationen. Auch mein Onkel Helmut Isaac hat es schriftlich verfasst. So, das sind etwa die Quellen, die ich benutzt habe, um mehr über das Ereignis zu wissen.
Warum war gerade Cornelius Isaac als Nivaclé-Missionar bei dieser Missionsreise dabei?
Mein Onkel Cornelius, so habe ich es erfahren von meinem Opa, der hatte sich schon mit 16 Jahren ganz bewusst für Jesus Christus entschieden. Er war bekannt als ein friedliebender Mann, als junger Mann, der eifrig war, der es immer auch eilig hatte, als ob er schon ahnte, dass er nicht viel Zeit hatte. So hat man es mir dann irgendwann erzählt. Mit 20 Jahren wurde er schon zum Prediger in der Gemeinde gewählt und mit 21 Jahren wurde er zum Missionaren berufen für die Nivaclé, Indianer. Er hat dann 1954 geheiratet und er hatte eine ganz besondere Liebe zu den Indigenen. Er liebte die Leute, er versuchte auch schnell ihre Sprache zu erlernen und mit diesen Leuten zusammen zu sein. 1958, also einige Jahre später, dann kam dieser Ruf an ihn, doch Kontakt zu den Wilden im Norden zu machen. Er konnte nicht sofort ein Ja dazu finden, hat dann sich zurückgezogen und zusammen mit seiner Frau gebetet und nach Antwort gerungen. Sie hatten ja inzwischen drei kleine Kinder und meine Tante Marie war schwanger zu der Zeit. Und fanden dann eine Antwort nach einer Woche, dass er gehen würde. Von vielen wurde er abgeraten, es zu tun, weil es doch ein sehr gefährliches Unternehmen war. Auch meine Opa und Oma haben ihn abgeraten. Und er hat das alles immer zurückgewiesen. Alle Bedenken hat er mit den Worten Jesu zurückgewiesen, wo Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt oder Kinder, der ist mein nicht wert. 3 Wochen vor dem 10. September war ja dann die Einsegnung der Missionare, die dann in den Norden gehen würden. Und da hat er noch einmal vor der ganzen Gemeinde gesagt, wir können ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, auch dieses Bibelwort. Und natürlich den Missionsbefehl Jesu zitiert aus Matthäus 28, geht hin. Und das ist mein Auftrag, hat er gesagt. Als er dann starb und ermordet wurde, dann waren am 12. September rund 2000 Besucher gekommen zu der Beerdigung. Es war großes Leid und Trauer da. Opa hatte ja wohl nicht geahnt, als er seine klare Missionsvision vor 3 Jahren auf einem Erntedankfest so proklamiert hatte, dass er 3 Jahre später am Sarg seines geliebten Sohnes Cornelius stehen würde und bitter weinen um den Tod seines Sohnes.
Welche Auswirkungen hatte dieser Vorfall damals auf die mennonitische Gemeinschaft?
Die Gemeinden waren sehr betroffen von dieser Situation. Das können wir uns auch gar nicht anders vorstellen. Es war großes Leid, große Trauer. Tante Mari mit ihren drei Kindern und in ihrer Situation waren zurückgeblieben. Und da beschloss das Missionskomitee, ich nenne es jetzt mal so, es hatte damals einen etwas anderen Namen, dass sie zurückziehen sollten von Yalusanga hier nach Philadelphia. Es wurde ihr ein Haus hier gebaut und auch gewisse Versorgung wurde für sie gemacht. Aber das war sehr, sehr schwer. Die Gemeinden waren sehr, sehr betroffen und es gab viele Fragen. Und immer wieder die Frage, warum musste das so geschehen? Warum? Aber die Bibel gibt auf die Warum-Frage nur ganz, ganz wenig oder kaum Antworten. Cornelius ist ja der einzige deutschsprachige Märtyrer, den wir hier im Chaco gehabt haben. Es gibt ja viele Missionstheologen, die haben ja viele Bücher geschrieben, auch sehr gute, sehr inhaltsreiche Bücher über Missionen geschrieben. Ich wage aber zu sagen, sie reichen an Inhalt und Tiefe, nicht an das klare Beispiel und Zeugnis von Missionar Cornelius Isaac heran, der seine Liebe zu den Verlorenen mit seinem Tod bezahlte und der bereit war, diesen Weg zu gehen.
Welche Auswirkungen hatte dieser Vorfall unter den Indigenen selbst?
Auch sie waren in großer Trauer. Sie waren einfach fassungslos vor den Dingen, die da geschehen waren. Und sie baten meine Tante, doch in Yalusanga zu bleiben. Sie würden sie dort weiter versorgen und sie beschützen und einfach alles tun für sie, was sie eben konnte. Weil Cornelius hatte mit ihnen zusammengearbeitet diese Jahre, hatte mit ihnen zusammen Häuser gebaut. Er hatte mit ihnen den Garten angebaut. Sie hatten zusammen Bibel gelesen, Bibelstudium gehabt. Sie hatten sich bekehrt mit ihm zusammen. Sie hatten zusammen gebetet. Und das war wohl das erste Taufest der Nivaclés schon gerade gewesen. Und die Familie gehörte zu ihnen. So haben sie mir das noch unlängst nochmal wieder gesagt, die ganz alten Nivaclés. Das war die eine Seite. Aber sie waren ja noch nur gerade eben im Glauben. Sie hörten ja noch nur gerade eben von der Liebe Jesu Christi. Und da kam auch Wut und Rachegedanken. Und vor einem guten Jahr hat der Konferenzleiter mir Folgendes erzählt, dass die Nivaclé-Indianer nach dem Begräbnis zusammengekommen seien, mit dem ganz festen Entschluss, Rache zu üben. Sie hatten sich zusammengetan und wollten eine wirkliche Schlacht machen im Norden. Und es würde wohl ein großes Massaker gegeben haben. Und dann sei es Missionar Franz gewesen, der sehr eindringlich auf sie eingeredet hat, das doch sein zu lassen, das ist nicht der Weg. Und Missionar Franz hat nach sehr eindringlichem Reden, hat er sie überzeugt, diese Tat nicht zu tun. Denn sie werden ja mit Flinten losgezogen und hätten ganz sicher ganz fürchterliche Rache ausüben können. So, das war etwas, was auch für mich noch neu war bis vor ganz kurzem, dass dieses auch Absichten der Nivaclés gewesen waren.
Nach 65 Jahren, was hat sich seit damals verändert?
Es war dann so, dass nach den kurzen Kontakten zu den Adjoreos haben sich unsere Gemeinden dann doch zurückgezogen von dieser sehr, sehr gefährlichen Situation. Und dann aber hat die neue Stämmemission Jahre später, ich weiß nicht, ob es in den 60er oder unbedingt, aber in den 70er Jahren, dort eine Arbeit unter den Adjoreos begonnen und es bekehrten sich die Adjoreos. Sie siedelten dann zuerst ganz im Norden und später dann hier näher in Campo Loro und es entstanden blühende Gemeinden. Und auch Juanone, der Mörder, der hat sich bekehrt. Und wir haben dann uns für längere Zeit von dieser Gruppe eigentlich zurückgezogen, ob zwar die Ajoreos dann ganz nah an uns herangezogen sind hier. Und dann in den wohl 1997, vielleicht etwas eher, dann war es Hans Boschmann, Missionar Hans Boschmann, der zuerst als Berater dort angestellt war, um die Leute in Ebetoge zu helfen, um ihre Häuser da zu bauen, weil Ebetoge wurde dort gegründet, dieses Dorf. Und er hat dann mit denen zusammen Häuser gebaut. Und in der Pause, während sie sich etwas erholten, dann hat er zusammen angefangen, Bibel zu lesen mit denen. Und auch er hatte ein großes Herz für diese Gruppe, für diese Menschen. Und dann wohl nahm das Jahr 2000, dann hat er dann mehr noch in der geistlichen Arbeit, ist er da eingestiegen und das Missionskomitee von Fernheim und Neuland hat ihn dann auch ein Stück weit beauftragt, doch mehr in diese Arbeit einzusteigen. Und die Ajoreos liebten ihn und er liebte sie. Sie waren zusammen und sie fragten ihn aber immer wieder, am Anfang bist du angestellt hier zu uns die Bibel vorzulesen. Das war er am Anfang nicht so, er war dazu nicht angestellt. Er tat es einfach aus Liebe zu diesen Menschen. Dann sein plötzlicher Tod 2002 nach einem ganz kurzen Leiden, das erschrak die Leute sehr. Ihr geliebter Missionar war plötzlich weg. Es war aber schon so, dass während seiner Zeit auch die Jugend der Mennonitengemeinde von Philadelphia dort zweimal monatlich hinfuhren, um ein Kinderprogramm zu machen und auch mit der Frauenarbeit da zu beginnen. So, es war schon ein fließender Kontakt von der Gemeinde inzwischen entstanden. Der ist übrigens auch bis heute noch immer da. So dass nach dem Tod von Boschmann auch das Missionskomitee sich einig wurde, doch dort auch mit der Missionsarbeit zu beginnen. Und dann ist Missionar Armin Neufeld wohl eingestiegen. Wenn wir heute zurückschauen, so wird es ja jetzt 65 Jahre her, wo mein Onkel dort als Märtyrer tödlich verwundet wurde, zum Märtyrer wurde. Ich habe viel über dieses Geschehen nachgedacht. Vor etwa 6 Jahren haben wir auf Kilometer 17, das heißt hier im Norden, eine Evangelisation durchgeführt. Damals, vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, gab es eine ganze Reihe junger Leute, die eine Entscheidung machten und es fehlte an Seelsorgehelfer, sodass wir auch in die Seelsorge mit einbezogen wurden und uns wurde da eine junge Frau zugeteilt, eine Jugendliche, eine 18-Jährige und ich konnte es in dem nicht so sehr hellen Licht nicht sehen, dass das nicht ein lateinparaguayisches Mädchen war. Sie sprach ein perfektes Spanisch und als ich nach ihrem Namen fragte, sagte sie auch nur den Vornamen und dann fragte ich nach dem Nachnamen. Und dann war es derselbe Nachname. Sie kam aus der gleichen Sippe, aus der der Mörder meines Onkels kam. Sie hat sich bekehrt, das erste Mal, ganz bewusst, ganz entschieden. Sie hat erzählt, ich lebe in Sünde. Ich habe verstanden, ich will in der Ewigkeit bei Jesus sein und ich will mein Leben Jesus übergeben. Sie hat das so klar und so bewusst ausgesprochen, und auch im Gebet ein klares Bekenntnis ausgesprochen, ein klares Hingabegebet selber gebetet. Und einfach, als sie aufschaute, war es ein freudiges Gesicht. Ich weiß, wo ich jetzt sein werde, wenn ich plötzlich in der Ewigkeit sein werde. Und ich saß da mit Tränen in den Augen und dachte an das Ereignis zurück, was 65 Jahre vorher geschehen war. Und an die Proklamation meines Opas, seiner Missionsvision, auch diese Menschen werden Gott anbeten. Und ich durfte es erleben, jetzt nach 65 Jahren.
Wunderbar. Vielen Dank für die Eindrücke und vielen Dank für diese Zeit.
Dankeschön. Und Ich wünsche auch weiter, dass wir irgendwie diese große Liebe und diese Hingabe für Jesus Christus haben. Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, seine Gnade, die ist unbegrenzt und einfach unerforschlich groß.
So ist es. Vielen Dank.